Jesus, Halleluja. Der Herr liebt dich von ganzem Herzen. Ich staune manchmal einfach über Gott, über seine unwahrscheinliche, grenzenlose Liebe. Aber dann schaue ich meine eigenen Kinder an. Ich habe drei Kinder im Alter von, das ist immer die schwierige Frage, es sind zwei Jahre auseinander, von 9 bis 13. Ich habe drei Kinder von 9 bis 13 und ich liebe die dermassen. Wenn ich sie anschaue, dann verschmilzt sich. Und so geht es Gott, wenn er dich anschaut. Und wir haben als Familie ein neues Hobby gestartet. Wir haben ein Boot gekauft. Also, es ist eigentlich hinter meinem Rücken gelaufen. Meine Familie hat ein Boot gekauft. Ein Schlauchboot. Für 99 Franken. Ich habe nicht gewusst, dass das existiert. Nutzlast 400 Kilo. Also, ich könnte die ganze Kilo aufs Boot nehmen heute Morgen. Gut, die meisten sind wahrscheinlich schon am Zürichsee. Die werden dann online mitlosen und auch den Online-Hörer ein herzliches Willkommen. Und ich habe nicht gewusst, wie viel Freude das kann machen in einem Gummibötli. Weil Gummibötli ist für mich eigentlich etwas Unbequemes. Und wer findet, Gummibötli ist unbequem? Niemand. Ich hätte Nein gesagt, wenn sie mich gefragt hätten. Aber das Gummibötli, das wir gekauft haben in der Lande, das hat Sitz drin. Das ist wirklich, da haben sie wirklich etwas studiert. Die haben aufblasbare Küsse gemacht und jetzt kannst du so ein Sitzchen reinhängen. Und ich weiss, wir haben auch Bootsbesitzer unter uns, den Amos zum Beispiel. Und ich habe gedacht, komm, wir machen doch mal ab, in Schmerik hat es eine schöne Bucht. Extrem schön, extrem entspannend auf dem See zu sein. Und auch in dem Bötchen fahren, ist mit Liebe von Gott einfach wieder so entgegengekommen. Wenn du selber nicht auf dem Wasser bist, dann kannst du es dir nicht vorstellen. Aber auf dem Wasser ist einfach eine andere Atmosphäre. Es ist viel ruhiger. Und wenn die Sonne runtergeht, dann ist alles viel näher. Und wir sind ja dort im Naturschutzgebiet bei Schmerriken unten. Und dort hat es so Pfähle im Wasser. Und auf diesen Pfählen oben hocken die Vögel. Und zwar die gleichen Vögel vom Nemo. Die sind jetzt zu uns gekommen. Die Vögel, die immer gerufen haben, meins, 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 meins. Wissen Sie, welche? Die dann durch die Segel sind. Wenn ich mal den Nemo schauen, sonst. Und die Vögel wohnen jetzt bei uns. Und wir sind mit dem Schlauchbeutel ganz nah angegangen. Und dann haben die einen Take-off gemacht und sind über unsere Köpfe weggeflogen. Fantastisch. Ich habe einfach nur noch Gott gelobt. Ich dachte, das ist so cool, dass wir das erleben dürfen. Und dann hat es so ein Schilfmeer hinten dran. So einfach alles Schilf und höhere Wasserpflanzen. Und in dem Schilfzeug rein, da hat es geruschelt. Ich habe gemeint, da hat es Orangutas drin oder irgendetwas. Dann sind wir ganz nah ran mit dem Bötli. Und dann, der Jesse, der Jüngste, hat ja so eine Spritzpistole. Und dann hat er mal einen Schuss gewagt, da in den Schilfdings rein. Und dann hat er einen Vogelschwarm erweckt. Dann ist ein Vogelschwarm verschrocken und ist davon geflogen. Und man hat gemeint, der ganze Schilf lüpft in die Luft und die fliegen davon. Ein riesen Spektakel. Und warum erzähle ich euch das? Ich weiss es nicht. Ich will euch einfach die Freude mitteilen, die ich selber hatte auf dem Wasser. Und das für 99 Franken ist wirklich sehr cool. Kauft euch einmal ein Schlauchbötchen, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr vorbeiläuft. Es lohnt sich wirklich. Halleluja. Ja, meine Familie ist nicht da. Das ist, meine Tochter ist im Spital. Sie hat Bauchweh. Es ist nicht ernst. Aber wir sind in den Notfall gegangen. Sie hat mir dort bleiben zur Abklärung. Darum ist meine Frau nicht da, Jordan nicht da, Joshua nicht da. Aber ich bin da und der Jesse ist bei den Kids hinten. Und zusammen werden wir das schaffen. Halleluja. Ja, heute Morgen kommen wir zum zweiten Schlüssel. Und zwar heisst der Schlüssel zum Erfolg heute, wähl die beste Strategie. Letzten Sonntag haben wir darüber geredet, was es bedeutet, unter Gottes Führung zu leben. Und da haben wir jenste Feedbacks bekommen für die Botschaft. Und vielleicht sind die einen von euch letzten Sonntag auch schon da gewesen. Tut euch mal kurz die Köpfe zusammenstrecken und schauen, ob wir es noch zusammenbringen. Es sind drei Schlüsselpunkte gewesen, wo wir aus der Apostelgeschichte rausgezogen haben, wie ein Mensch kann unter der Führung von Gott leben. Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit. Wenn ihr es nicht mehr wissen, macht nichts. Ich rette euch, ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, gut. Zuerst haben wir darüber geredet. Ein Mensch, der unter Gottes Führung leben will, ist ein Mensch, der Augenkontakt pflegt zu Gott. Er hat einen Augenkontakt. Er ist näher. Er hört Gottes Stimme. Er kennt Gottes Augen. Sein erster Gedanke am Morgen ist Gott und sein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist Gott. Das ist die beste Voraussetzung für einen Mensch, der unter der Führung von Gott lebt. Das Zweite ist, ein Mensch, der unter der Führung von Gott lebt, lässt sich nicht vor Enttäuschungen und geschlossenen Türen abschrecken. Das war nämlich die Situation von Paulus. Er ist hier in Kleinasien umeinander giert, sage ich fast. Hat will im Osten evangelisieren gehen, Menschen, Völker für Christus gewinnen. Und Gott hat ihm immer Türen verschlossen. Obwohl er das Richtige gemacht hat, obwohl er Augenkontakt gehabt hat zu Gott, ist es auch ihm passiert, dass er auf geschlossene Türen gekommen ist. Aber er hat sich nicht enttäuschen lassen. Und so wirst auch du dich nicht enttäuschen lassen, wenn du an eine geschlossene Tür kommst. Sondern du wirst weiter suchen und Gott wird dir Türen öffnen. Und der dritte Punkt, was wirklich ein Garant ist, dass Gott dein Leben führt, ist, dass du dich in allem, was du tust, von der Liebe von Gott motivieren lässt. Halleluja. Heute, wie gesagt, geht es um die beste Strategie, der Schlüssel Nummer 2. Wir wollen anschauen, wie der Paulus dann schlussendlich in Philippi eine Gemeinde gegründet hat und wie er Menschen zu Jesus Christus geführt hat. Und da will ich mit euch gerade den Text lesen von heute. Das ist Apostelgeschichte 16. Vers 11 bis und mit Vers 15. Und jetzt machen wir wieder das Gleiche wie letzten Sonntag. Die Bibel dabei haben, strecken sie doch mal in die Luft. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir sind so dankbar für den Reichtum, den du uns gegeben hast, dass wir uns ernähren können, dass wir uns informieren können über dein Wesen, über deine Absichten, über deine Pläne. Und wir bitten dich auch heute Morgen wieder, Vater im Himmel, dass du zu uns reden tust, durch dein Wort, individuell, Herr, dass keiner mit einem leeren Herz heimgeht, sondern dass du uns bumsvoll füllen tust mit deiner Liebe und mit deiner Erkenntnis. Danke für dein Wort, Vater im Himmel. Amen. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samotrake. Am nächsten Tag weiter nach Neapolis. Und von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutendsten römischen Garnisonsstadt in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat verließen wir die Stadt und kamen an das Flussufer, wo wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte auch Lydia, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt und wohnt in meinem Haus. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Halleluja. Das ist der Text von heute. Und wir steigen gerade mit dieser Frage ein, warum diese Strategie? Strategie kommt von dem altgriechischen Wort Strategos, was ein Feldherr oder ein Kommandant bezeichnet hat. Und eine Strategie beinhaltet einen klaren Plan, wie man langfristiges Ziel erreichen kann. Das ist eine Strategie. Und es ist uns allen klar, dass man ohne Strategie mit einem halbherzigen Plan im Hosensack ein Ziel nie wird erreichen. Ich staune immer wieder ab diesen Konzernen, wie die strategisch vorgehen, wenn sie ein Produkt platzieren wollen. Und unser Gott ist ein Gott von der Strategie, wo du jetzt kennenlernen wirst. Es ist kein Zufall, wenn Menschen zu Gott finden, sondern es ist das Resultat von einer Strategie, von einem Plan, der mit langfristigen Resultaten rechnen tut. Es geht nicht ums Hier und Jetzt, um den kurzfristigen Gewinn, sondern es geht darum, dass du einen Plan hast in deinem Leben, wie du am Ende von deinem Leben den Missionsauftrag erfüllt hast, den dir Jesus Christus gibt. Das heisst Strategie. Das Reich Gottes hat auch eine Strategie. Jesus Christus hat eine Strategie. Für das schlagen wir auf Matthäus 28 und lesen wieder einmal die Strategie oder besser gesagt auch den Auftrag, den Strategie beinhaltet wo Jesus dir gibt. Weil er sagt da zu seinen Jüngern, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geh hinaus in die ganze Welt und ruf alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Das ist der Auftrag, den Jesus Christus an dich persönlich hat. Die ganze Welt in die Nachfolge von Jesus Christus zu rufen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt. Die Strategie von Jesus Christus ist, dass er seine Jünger aussendet. Es ist wie ein Brief, den er abschickt. Er frankiert und schickt ab. Und wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser angenommen hast, wenn du erlebt hast, wie er dir deine Schuld vergeben hat und dir ein neues Leben gegeben hat, dann bist du ein Beauftragter und ein Gesendeter. Das ist dein allererster Lebensauftrag. Du bist ausgesendet, das Leben von Gott überall zu bringen. Ich sage extra zu bringen, wo du hingehst. Du kannst das durch Verkündigung tun, du kannst das durch Zeichen und Wunder tun. Es gibt ganz, ganz verschiedene Methoden. Aber jeder von uns, der da drin ist, ist beauftragt, die Liebe von Gott in die Welt hineinzubringen. Amen? Amen? Amen. Damit haben wir auch das Ziel. Das Ziel ist, nämlich, dass möglichst viele Menschen auf dieser Welt Jesus Christus persönlich kennenlernen und somit Teilhaber werden an seiner Liebe, an seinem Leben. Und wisst ihr, das macht mich so entspannt, das unterscheidet uns so von Kirche und Religion. Uns geht es nicht darum, unsere Organisation gross zu machen oder unsere Kirche zu verteidigen. Uns geht es darum, und jetzt brauche ich zwei Menschen, ich nehme gerade den Alex, er ist so ein Mutiger, und Miriam ist auch Mutige. Ich komme rasch auf die Bühne rauf. Das ist der Jesus. Und das ist meine gute Freundin Miriam. Und mein einziger Auftrag ist, Miriam meinem guten Freund Jesus Christus vorzustellen. Und wenn ich das erledigt habe, dann bin ich schon wieder frei und kann Freunde sein mit ihnen und kann die nächste Person zu Jesus Christus führen. Danke vielmals für die wunderbare Vorstellung. Das ist das Ziel. Machen zu Jüngern. Und die Ausrüstung, die Jesus Christus dir und mir gibt, ist nichts geringeres als die gleiche Kraft, die Jesus Christus gehabt hat. Ist das nicht cool? Das ist unsere Strategie. Strategie von Jesus Christus. Jetzt der Paulus, die Folie können wir im Moment noch stehen lassen. Der Paulus ist sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen in dieser Strategie. Und darum wollen wir von ihm lernen. Wir wollen von ihm abschauen. Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo sich seine Feinde regelrecht aufgeregt haben über ihn. Zum Beispiel Apostelgeschichte 17,6 in Thessalonik. Das ist ein bisschen weiter unten, ein bisschen später, wo er bei Philippi schon vorbei ist. Wo sie sagen, nein, jetzt kommt der Mann noch zu uns. Jetzt hat er schon den ganzen Erdkreis aufgewiegelt und verunsichert. Und jetzt ist der Mann in unserer Stadt. Hilfe! Das ist sehr cool. Das soll es mal heissen, wenn du in eine neue Stadt reinkommst. Oh, jetzt haben wir so einen Frieden gehabt, aber jetzt kommt der Matthias Hösli zu uns. Leute rennen, weil dort, wo er ist, ist nachher nicht mehr so, wie es vorher war. Das ist die Botschaft, die Paulus vorausgeeilt ist. Im Schluss von der Apostelgeschichte 24 klagen die Juden an und ich sehe sie vor mir. Sie sind eigentlich am Boden und brüllen und sagen, alles, was wir aufgebaut haben, macht ihn kaputt. Überall, wo der Paulus reingekommen ist, hat er den neuen, lebendigen Glauben an Jesus Christus verkündet. Und sehr, sehr viele Menschen haben sich im Abschluss angeschlossen und sind aus dieser starren Religiosität ausgestiegen in einen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das ist der Power von Paulus. Und darum, liebe Leute, haben den Bleistift gespitzt, sind ihr parat, wir wollen von Paulus lernen. Noch eine kleine Ermutigung. Wenn du eine Strategie hast, wenn du jetzt, heute Morgen, von Gott berührt wirst, wieder berührt wirst, tiefer berührt wirst, neu berührt wirst, und der Heilige Geist kann sein Werk in dir tun, dann kommst du den unabänderlichen Wunsch über, Menschen zu Jesus Christus zu führen, Menschen mit Gottes Liebe bekannt zu machen, wie ich das vorher mit Miriam demonstriert habe. Wenn du in den nächsten 25 Jahren pro Jahr nur ein Mensch mit Jesus Christus bekannt machst, wo seiner selbst, seinesgleichen, wieder ein Mensch pro Jahr mit Jesus Christus bekannt macht. Nur eine Person. Und es wird eine offene Person geben in deinem Umfeld, die jetzt bereit ist, um Jesus anzunehmen. Und wenn die wieder bereit ist, mindestens ein Mensch zu finden, der das wieder weitergeben will. Die Kette bricht 25 Jahre nicht ab. Das ist eine wunderbare Strategie. Was denkst du, wie viele Menschen hast du erreicht in 25 Jahren? Wenn du nur jedes Jahr einen zum Glauben führst, wo wiederum Menschen zu Jesus Christus bringt. Einen pro Jahr. Schätzfrage, sag doch am Nachbar eine Zahl ins Ohr. Ich löse es auf. Du hast eine kleine Familie von 600 Personen in 25 Jahren. Das ist Multiplikation. Das ist gewaltig. Wir lesen im Evangelium, dass Jesus Christus zurückkommt, wenn der Auftrag in einer Generation erfüllt wird. Wie kann das passieren? Wenn 1 Million Menschen jetzt aufsteht und sagt, wir haben nur noch ein Ziel. Wir wollen pro Jahr 3 Menschen zu Jüngern von Jesus Christus machen, wo wieder 3 Menschen zu Jesus Christus machen können. Es geht rund 20 Jahre und wir haben über 4 Milliarden Menschen erreicht. Liebe Leute, die Strategie von Jesus Christus funktioniert. Aber das Leben muss weiterfliessen. Und ein guter Freund von mir hat mir letztens gesagt, ein Christ ist nie lebendiger, als wenn er das Leben weitergeht. Und dann hat er noch gesagt, und sonst ist eine Maus tot. Das Leben muss fliessen. Das ist die Strategie vom Reich Gottes. Das Leben muss durch dich fliessen. Das Leben muss in Menschen, in deinem Umfeld, neues Leben hervorbringen. Amen. Jetzt wollen wir die Strategie von Paulus anschauen, weil er ist fokussiert gewesen. Der erste Punkt ist, sei fokussiert. Die das letzte Mal da gewesen sind, wissen es, und die anderen können es nachhören, dass, wie gesagt, der Paulus eine offene Tür gesucht hat. Er ist vor verschlossenen Türen gestanden, Gott hat ihm Türen zugeschlagen und hat ihm dann im Traum gesagt, wo er soll hingehen soll. Und zwar hat er gesehen, dass er über soll nach Mazedonien auf Troas. Und ich habe sie von im Workshop, von im Philippi-Pad hinten drauf, haben eine Landkarte. Und wenn ihr seht, ist die erste grössere Stadt an der Küste nicht Philippi, sondern Neapolis. Das heisst, da, wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake am nächsten Tag weiter nach Neapolis und von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutendsten römischen Garnisonsstadt in diesem Teil Mazedoniens. In diesen Versen finde ich heraus, dass der Paulus absolut fokussiert war auf den Auftrag, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Ich bin sicher, dass eine Persönlichkeit wie er schon auf dem Schiff ins Gespräch kam mit Menschen über den Glauben. Ich bin sicher, dass er selbst in Neapolis Menschen geheilt hat und dass ihm dort Leute zugelaufen sind und dass er dort bereits anfangen konnte zu predigen. Ich bin sicher, dass ihm auf dem Weg nach Philippi wieder Zeichen und Wunder begegnet sind. Aber der Paulus hat sich nicht ablenken lassen. Er hat von Gott empfangen und er hat immer die Strategie gehabt, dass er immer dort angegangen ist, wo es am bedeutendsten war. Und wie wir es schon gehört haben vom Thomas, hat Rom die Eigenschaft gehabt, im ganzen römischen Reich so Klon zu machen von klein Rom, also klein Rom. Rom ist geklont worden. Und das Philippi, das ist eine absolut römische Originalstadt gewesen, ein Klon von Rom. Klon von Rom. Und Philippi ist genau der Dreh- und Angelpunkt gewesen zwischen Osten und Westen. Philippi ist in einer Gebirgsküste gewesen im Osten und nachher ist Asien gekommen. Und auf der anderen Seite steht Europa. Und der Paulus ist fokussiert auf das Philippi gegangen. Er hat sich nicht ablenken lassen. Er ist nicht halbherzig oder zufällig unterwegs gewesen, sondern er ist mit dem Ziel unterwegs gewesen, eine Stadt zu erreichen und zu erschüttern, damit das Evangelium eine Wirkung hat. Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Bist du fokussiert zum Menschen gewinnen? Oder bist es für dich eher ein Zufall, dass du mal auf jemanden triffst, der gerade offen ist oder eine Frage stellt? Bist du eher jemand, der morgen aus dem Bett trollt und einmal schaut, was der Tag bringt? Oder würde Gott und deine Freunde über dich sagen, der Mensch hat ein Ziel, nämlich das Evangelium in der Stadt Zürich, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wo immer du bist, bekannt zu machen? Das ist die erste Frage und die ist enorm wichtig für dich. Schau, in dem haben wir alles und alle den gleichen Auftrag, den Jesus Christus nachfolgt. Wir haben ein Ziel und ein Fokus, nämlich den Namen von Jesus Christus gross machen bei uns. Wir sind die penetrantesten, hartnäckigsten, schwerst zu abschüttelnden Menschen, die es überhaupt gibt. Weil wenn man uns nicht empfängt, dann macht das uns zwar weh, aber wir gehen einfach weiter. Bist du fokussiert? Würden deine Freunde sagen, du bist fokussiert? Wenn nein, wie wärst du, wenn du fokussiert wärst? Was musst du ändern? Und ich flehe dich an heute Morgen, gewinne eine Einstellung, wo man sagen kann, du bist fokussiert. Ein Beispiel jetzt, ich bringe zweimal ein Beispiel von meiner Tochter, sie ist total on fire momentan. Es hat verschiedene Ursachen, unter anderem auch der Summer to go. Und ich bin nicht so ein Fan von Spital, aber es hat im Blinddarm, hat sich ein bisschen gerumort. Und ich habe gedacht, komm, jetzt gehen wir und Notfall und jetzt gehen wir. Und ich habe sie dann gefahren, zur Nacht am 1 sind wir dort in dem Spital gewesen. Und sie sagt zu mir, weisst Papi, ich glaube, ich habe eine Mission da. Ich glaube, ich habe eine Mission da. Und ich erzähle euch ein bisschen später dann, wie sie die Mission am Umsetzen ist. Sie sind immer fokussiert. Es ist ein Punkt, den ich nicht aus dir herauswürgen kann. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Wenn ich bei dir den Knopf drücken könnte, dann würde ich drücken, dass du laufst wie eine Rakete und alles durch die Augen anschaust, wie kann ich Menschen wie Jesus Christus gewinnen. Das ist der erste Punkt zu dieser Strategie. Nicht halbherzig, sondern aus ganzer Kraft am Morgen früh der erste Gedanke. Herr, hilf du mir. Der zweite Gedanke, Punkt besser gesagt, beim Paulus können wir rauslesen, nachdem er auf Philippi gekommen ist, heisst es da simpel und einfach, hier bleiben wir einige Tage. Das ist der nächste Punkt. Der Paulus hat sich in den einigen Tagen, wo er in Philippi war, ist er nicht einfach untätig gewesen, sondern er hat sich ein Bild gemacht von der Situation. Gewinne ein klares Bild der Situation. Ich gehe jetzt von einer Nachbarschaft aus oder von einer Situation am Arbeitsplatz. Niemand, wo du bist, niemand, wo du neu ankommst oder jetzt schon drin stehst. Das Wichtigste ist, dass wenn du auf den Schauplatz kommst, dass du dir ein Bild machst von der Situation. Ich sehe, unser Gott ist absolut strategisch. Wenn Gott Menschen führt, dann handelt sie strategisch. Dann stolpert sie nicht einfach unvorbereitet in etwas hinein, sondern sie handelt überlegt und strategisch. Ein Beispiel ist der König David, also damals der Hirtenbub David, wo bevor er den Goliath umgenietet hat, ist er ja auf den Kampfplatz, auf den Schauplatz gegangen und hat sich als allererstes ein Bild gemacht von der Situation. Er hat sogar zweimal den Saul gefragt, was kommt der über, wo der Goliath besiegt. Er hat also ganz genau abgeklärt, um was es überhaupt geht und was Belohnung ist sogar. Und wenn er das dann gewusst hat, dann hat er gesagt, ich lasse es nicht zu, dass der unbeschnittene Philister mein Gott verhöhnt. Und ist der Kampf, und hat den Kampf angetreten. Und hat den Goliath mit dem ersten Kieselflachstein, den er geschossen hat, umgenietet. Das ist nicht das Resultat gewesen von einem übereilten Hitzkopf, wo irgendwie etwas reingumpelt, sondern das ist das Resultat von einem Mensch, der sich von Gott strategisch führen lässt. Und wir alle stehen in einem Umfeld, du stehst in einem Umfeld rein. Und meine Frage an dich, kennst du die Menschen, die du erreichen willst? Weißt du, wie die ticken? Ein paar Fragen. Weißt du, was deine Nachbarn schätzen? Oder was sie eben nicht schätzen? Weißt du, von was die Leute Angst haben in deinem Umfeld, am Arbeitsplatz? Kennst du vielleicht sogar ihre Verletzungen? Weißt du, wo sie vielleicht fertig gemacht worden sind? Und vor allem ganz wichtig, kennst du die Stärken von diesen Menschen, die du erreichen willst? Je mehr, dass du dich mit einem Menschen beschäftigen tust, desto eher wirst du an sein Herz gewinnen. Red mit Gott über Menschen, bevor du mit Menschen über Gott redest. Das ist ganz, ganz, ganz ein wichtiger Schlüssel, der immer funktioniert. Indem, dass du dir Zeit nimmst für dein Umfeld, Zeit nimmst für die Menschen, die du gewinnen willst, in deiner Freizeit dir Gedanken machst und anfängst, den Heiligen Geist zu befragen, wie es diesen Menschen geht, was sie brauchen. In diesem Prozess wächst deine Liebe für die Leute. Du siehst, es ist kein Zufall, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wir haben bereits gelernt, du brauchst einen absoluten Fokus auf verlorene Menschen. Das muss dein erster und dein letzter Gedanke sein, wenn du am Morgen aufstehst und am Abend ins Bett gehst. Und du musst dir viel, viel Zeit nehmen für Menschen in deinem Umfeld, damit du verstehst, wie sie ticken, damit Gott dich im richtigen Moment anrufen kann. Und du ihnen möglicherweise kannst eine Freude machen, kannst einen Trost bringen, was immer Gott auch vorbereitet hat. Macht Sinn, oder? Es tönt ein bisschen nach Arbeit, es kostet einen Preis, aber wie der David herausgefunden hat, er hat ja dann eine Frau vom König heiraten. Und was du überkommst, sind Seelen. Seelen. Du wirst im Himmel nicht alleine sein. Und so wirst du deine kleine Schar von 600 Personen in den nächsten 25 Jahren gewinnen. Und ich kann dir sagen, es wird schwierig werden, mit anderen Plänen in deinem Leben diesen Plan zu toppen. Als wirklich Menschen wie Jesus Christus zu gewinnen. Und wieder sehen, wie diese Menschen andere gewinnen. Ein Schlauchbötli wird nicht ankommen. Und etwas anderes auch nicht. Es lohnt sich, liebe Leute. Es lohnt sich, Freizeit zu investieren. Jede freie Minute zu investieren, damit durch dich Leben fließt. Dann sehen wir von Paulus nach dem Satz, hier bleiben wir einige Tage, heißt, am Sabbat verließen wir die Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelten. Das ist der nächste Punkt. Wenn du dir ein Bild gemacht hast von der Situation, dann falls Gott leicht dich zu führen. Dann kannst du nämlich auf die Menschen zugehen, die offen sind. Und das haben wir vorher gehört im Philippi-Pad. Der Paulus hat herausgefunden, er ist immer zuallererst zu seinen Landsleuten gegangen, er ist zu den Juden gegangen. Jedes Mal, wenn er in einer Stadt reinkam, ist er in die Synagoge gegangen. Es ist so gewesen, dass in der Synagoge verschiedene Leute Lesungen gemacht haben. Es war eine sehr offene Kultur gewesen. Und so ist der Paulus relativ schnell zum Wort gekommen. Und hat relativ schnell Zuhörer gehabt. Das war seine Strategie gewesen. Jetzt in Philippi hat es die Synagoge nicht gegeben. Aber es hat einen Ort gegeben, wo sich Menschen, die den jüdischen Glauben haben, versammeln. Und das ist meine Frage zu deinem Umfeld, wo du lebst. Wo hat es Menschen in deinem Umfeld, die den ersten Schritt in die Spiritualität gemacht haben. Weil es heisst da, zu ihnen gehörte Lydia, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Seht ihr, da ist eine Frau, eine römische Frau oder eine heidnische Frau. Ich kenne den Hintergrund nicht. Aber diese Frau hat einen Schritt gemacht und sie ist Jüdin geworden. Wegen dem ist sie noch nicht eine Christin, kennt Jesus Christus noch nicht. Aber was sagt es über die Frau aus? Es sagt aus, dass sie suchend ist, dass sie Hunger hat nach mehr. Und darum ist es wichtig, dass du mit dem Heiligen Geist erkennst, welche Menschen sind offen in deinem Umfeld. Und das sind nicht nötigerweise die, die am Sonntag in die Kirche gehen oder einen katholischen Hintergrund haben, sondern das sind die Menschen, die Schritt machen in eine Spiritualität hinein. Das kann sein, dass sie plötzlich Edelsteine auf ihrem Fenstersims haben. Es kann sein, dass es jemand ist, der dir erzählt, wie sie letztens zu einem Pendler gegangen ist. Es kann sein, ein Nachbar, wie bei mir ein Nachbar, ein Bauer, ein alleinstehender Bauer, der total in der Verschwörungstheorie verhangen ist. Das sind Anzeichen, dass Menschen sich Gedanken machen, dass ihr Geist noch mehr Ausschau haltet. Und ich garantiere dir, in deinem Umfeld hat es jenste Leute, die offen sind, die das aber nicht notwendigerweise in dem ihnen zeigen, dass sie einen Schritt machen zum christlichen Glauben hin. Sondern wo das zeigen, indem sie die richtigen Fragen stellen, indem sie suchend sind. Das ist der nächste, oder der Punkt Nummer 3 von Paulus. Der Paulus ist so erfolgreich gewesen, weil er zu den Menschen gegangen ist, die offen sind. Manchmal gehen wir auf die Strasse evangelisieren, machen die Strassenevangelisation. Und vor ein paar Wochen habe ich etwas erlebt, das war mega cool gewesen. Ich sehe das den Leuten an, wenn sie offen sind. Es ist etwas, das man trainieren kann. Auch ein guter Verkäufer sieht eigentlich schon, wenn der Kunde in den Laden reinkommt, ob er ein Geschäft macht oder nicht. Stimmt's, Martin? Er ist ja jetzt im Spielwaren-Business tätig und er ist zu uns heimgekommen und er hat gerade gewusst, meinen Buben kann er ein Goal verkaufen. Und natürlich haben wir es genommen. Nein, es war unser Wunsch gewesen. Aber es ist wirklich wahr. Ich will das extra auf eine weltliche, normale, rationale Ebene nehmen. Ein guter Berufsmann kann die Situation einschätzen. Ein guter Lehrer weiss, welche Kinder das aufmerksam sind. Und er weiss sofort in einer Gruppe, das ist der Chef, das ist der Rädelsführer. Oder? Ein guter Projektmanager schaut sein Team an und sieht, wem er Verantwortung übertragen kann und von wem er sich vielleicht in Acht nehmen muss, weil er im Untergrund gegen ihn schafft. Und ein guter Christ sieht, welcher Mensch das geistlich offen ist. Weil dann wird er erfolgreich sein. Und da sind wir also letzte unterwegs gewesen auf der Strasse. Und ich habe jemanden bei mir gehabt, wo sehr mutig ist, wo oft auch Menschen anspricht, aber nicht so erfolgreich war bis jetzt. Und dann laufe ich so mit, ist eine Frau gewesen, laufe ich so mit ihr durch und dann sehe ich 3 Frauen vorbeilaufen. Und sage ihr, hey, die 3 sind offen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gewusst, wie ich die ansprechen will. Aber ich habe gesehen, die sind offen. Und ich bin dann weitergegangen und habe ein anderes Gespräch gehabt, komme etwa 3/4 Stunde später zurück und sehe sie genau mit diesen 3 Frauen im Gespräch vertieft. Es funktioniert. Es funktioniert. Menschen, die offen sind, senden Signale aus. Und es hat mehr in deinem Umfeld, als du denkst. Und da wirklich mein Challenge an dich. Bist du jemand, der das erkennt? Wisst ihr, es gibt das Gleichnis von Jesus, wo er einen ungetreuen Haushalter lobt. Ich will es mal nachlesen im Lukas-Evangelium. Einer haut den anderen übers Ohr. Die Geschichte ist die, er kommt Kündigung über und bevor er gekündigt worden ist, geht er noch zu jedem Lieferant und schenkt ihm noch etwas, also er macht eigentlich etwas Schlechtes. Damit er dann, wenn er gekündigt ist, eigentlich wieder ein paar paar Bonusse hat bei diesen Jungs, oder? Und die Moral von der Geschichte ist, Jesus sagt, hört mal, die Welt ist oft viel schlauer als ihr. Das ist der Punkt. Das clevere, durchtriebene, sage ich jetzt mal, überlegen, das fokussierte, strategische Denken, wo uns manchmal fehlt, weil wir irgendwo in einem christlichen Glaubensmomentum gefangen sind, aber in allen anderen Aspekten vom Leben sind wir viel zielstrebiger, viel strategischer und viel knackiger drauf. Verstehen Sie, was ich meine? Besprechen das in den Power Teams. Schauen das an. Redet von eurem Job, redet von eurem Beruf, wie ihr Probleme dort löst, wie ihr Wohnungen mietet, wie ihr Autos kauft, wie ihr verhandelt, wie ihr, weiss ich was macht, wie ihr fischt und jagt und eure Ehefrau gewinnt. Redet über das, redet über eure persönlichen Strategien. Wie steht ihr im Leben? Sind ihr irgendein Tölpel, der jede Wand reinläuft und über jeden Strassenmast stolpert, wie ich manchmal, weil ihr nicht sehe? Oder sind ihr Menschen, die total fokussiert durchs Leben gehen und auch erfolgreich sind, was ich eben glaube und auch weiss von euch? Aber ich kann euch sagen, das wirklich in Glauben überzuziehen, das ist unser nächster Schritt als Church. Also, schau mal dein Umfeld an und besprich es mit Gott und find heraus, wer in deinem Umfeld hat einen Schritt gemacht Richtung Spiritualität. Und dann kommt der nächste Punkt von Paulus. Er sagt nämlich Folgendes. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden haben. Und da ist auch wieder sehr cool, der Paulus, seine Strategie war immer das Gespräch. Er war wirklich einer, der geredet hat und der gern geredet hat. Kraft von der Kommunikation. Und ich habe jetzt gerade letztens in der Zeitung gelesen, hat eines Youth Hostel, so ein Backpacker Hostel aufgemacht an der Langstrasse. Und er sagte so, schau, die tiefsten und die besten Gespräche bei mir im Hotel fangen einfach an. Hi, how are you? Hi, how are you? Und dann hast du irgendeinen Backpacker von Pakistan, von Australien, von Kanada, von irgendwo. Hi, how are you? Und dann geht's los. Dann fangen die an zu erzählen. Von ihren Abenteuern, von ihren Reisen. Und irgendwann ist es Nacht um zwei und die fünfte Bierdose ist offen. Und die sind in tiefen Gesprächen. Einfach, weil jemand gefragt hat, hey, hallo, wie geht's dir? Und das ist auch die Erfahrung, die wir alle machen, wenn wir mal auf Amerika übergehen oder sonst ab und zu in ein anderes Land gehen. Wir stellen fest, dass wir Schweizer da ein Defizit haben. Dass wir eigentlich nicht miteinander reden. Es gibt Länder, wenn du noch mit anstehst in einer Schlange, dann merkst du gar nicht, dass die warten, weil die sind alle miteinander am Reden, am Verhandeln. Da geht es viel schneller vorbei. In unserer Kultur ist es ein bisschen schwieriger, aber umso mehr schätzen es die Leute, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst. Und da habe ich jetzt auch zwei Vorbilder. Und das eine Vorbild ist Susi. Susi Wespi, sie, die Sie kennen, auch Pastorin in der City Church. Weil sie sagt einfach allen Grüezi. Sie sagt allen Grüezi. Also bei ihr im Quartier sowieso. Dort hat es mir angefangen auffallen, aber auch in der Stadt. Und ich habe manchmal gedacht, hat sie das nicht geschnallt, dass die Leute in der Stadt nicht grüssen? Weil mir als Kind ist es so gegangen. Als Fünfjähriger das erste Mal in der Stadt rein, Grüezi. Grüezi, Grüezi, Grüezi. Und irgendwann habe ich dann nichts mehr gesagt. Aber Susi hat das beibehalten. Sie sagt den Menschen, hoi, Grüezi, wie geht's? Und das mit so einem Lächeln. Und das hat so einen Power. Und wir sind gerade am letzten Mittwoch sind wir da vorne gelaufen. Und dann ist eine Frau auf dem Balkon gestanden. Und Susi sagt, Grüezi. Und die Frau schaut runter. Und dann kommen wir ins Gespräch. Dann haben sie uns Mittag eingeladen, am letzten Mittwoch bei uns da im Team. Und heute ist sie da, gell? Sehr coole Nachbar von uns. Grüezi! Grüezi! Etwas, was jeder kann. Ah, es ist so wohltuend. Und es braucht einfach nur ein Schalterli. Man kann nicht sagen, du bist kommunikativ und du bist nicht kommunikativ. Freundlichkeit ist etwas, was allen Menschen steht. Es geht um Freundlichkeit, um Herzlichkeit. Das andere Beispiel ist meine Tochter Jordan. Wie gesagt, sie ist im Spital. Und sie hat eine Mission. Und gestern Abend sind wir sie dann besuchen, nachdem wir auf dem Zürichsee waren, alle in der Badhose, die ganze Familie in der Badhose. Siebter Stock in Nutznach im Spital. Gehen wir auf den Balkon und dann kommt die Krankenschwester, wo sie betreut. Also Jordan hat gemeint, das sind Bedienstete. Sie hat gesagt, die schauen, da haben wirklich gute Bedienstete da. Aber es ist eine Krankenschwester eigentlich. Auf alle Fälle hat sie geschafft, das Herz zu gewinnen von dieser Frau. Und das haben wir gerade sofort gemerkt gehabt, dass wir über den Glauben reden können. Ich konnte dieser Krankenschwester sogar auf meinem iPhone ein Zeugnis zeigen von einem Röntgenbild von einem Krebskranken, der geheilt worden ist, mit der Metastase und ohne Metastase. Wir können über den Glauben reden, wir können über Beziehung anstatt Religion reden. Und wer hat das eingefädelt? Jordan. Wir sind dort angekommen, haben ein paar Sätze gemacht und dann sagt sie zu der Krankenschwester, schau, jetzt will ich Ihnen noch vorstellen, wer da ist. Fangt beim Kleinsten an, am Schluss ist sie bei mir und das ist der Papi. Das ist der Hammer. Kommunikation hat sie uns eingeführt. Extrem cool. Und dann später sind wir ins Zimmer gegangen und dann zeigt sie mir stolz Gideon-Bibel. Und dann sagen wir, oh wow, ja geil, jedem Spital hat sie Gideon-Bibel. Das ist der Hammer. Dann sagt sie, nein, sie hat keine gehabt, ich habe eine bestellt. Sehr cool. Und die Frau, die Bedienstete, die Krankenschwester meine ich, wo noch mit uns geredet hat, oder? Also nicht, dass ich dann E-Mails bekomme. Ich liebe euch alle, ich habe höher Respekt. Die hat gesagt, hey, morgen habe ich Frühdienst. Dann komme ich vorbei, dann reden wir weiter über den Glauben. Das ist der Hammer. Kommunikation. Jetzt kommt der Challenge an dich. Bist du oft, würde man von dir sagen, du bist oft der Erste, was Gespräch startet. Fang's an. Fang an, mit den Leuten zu reden. Vielleicht bist du noch nicht so gewöhnt in dem Sinne. Aber mach ersten Schritt. Wird einfach kommunikativer, als du jetzt schon bist. Verstehst du, was ich meine? Wenn du da stehst, mach einen Schritt nächste Woche. Wenn du da vorne bist, dann mach nochmal einen Schritt. Zurücknehmen muss sich eigentlich niemand. Weil das hören wir dann schon von den Leuten, wenn man zu viel redet. Dann kommst du irgendwann ein Feedback rüber und sagst, hey, okay. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Weil, da ja, da haben wir ja einen Vorteil. Da ja die Schweizer nicht so gerne reden, hören sie eben auch gerne zu. Also sind wir jetzt wirklich in der Überhand. Jetzt können wir wirklich loslassen. Und der zweite Punkt an dich, die Frage, sprichst du selbstverständlich über deinen Glauben? Ist es für dich etwas Selbstverständliches? Wenn du am Montag arbeiten gehst Und die Leute fragen dich, was hast du gemacht am Weekend? Was sagst du? Ja, ich bin in der Celebration gewesen, ist der Hammer. Wir haben darüber gelernt, wie Jesus Christus die Welt für sich gewonnen hat. Fang das an. Fang das an. Mach einen Schritt aufs Wasser raus. Weil, am Ende vom Tag bist du geschätzt für deine starke Überzeugung. Es kann sein, dass ein Moment lang jemand die Nase rümpft, aber am Schluss bist du geschätzt für deine starke Überzeugung. Schau mal, ich mit meinem Beruf Pastor bin natürlich in den Fallen, oder? Sobald ich mit irgendjemandem näher ins Gespräch und fragte mich, und was schaffst du? Und dann habe ich mir einmal überlegt, was ist eine coole Antwort? Was könnte ich jetzt mich erwachsene Bilder für Zukunftsfragen? Oder bin ich Lebenscoach für alle Lagen? Oder sonst ein Mann für alle Fragen? Wisst ihr, was ich sage? Ich sage, ich bin Missionar. Und dann schaue ich die Augen mit meinem schärfsten Blick. Und dann warte ich die Reaktion ab. Sehr cool. Da kannst du mich nicht mehr schubladisieren. Hey, da habe ich mich selber schon eingereiht. Ich sage nicht, dass du das auch machen musst. Aber find deinen Stil raus. Fang an, selbstverständlich über deinen Glauben zu reden. Und dann frage ich mit Leuten weiter, ja, was machen wir denn so? Ich sage, ja, weißt du, ich habe ein Ziel im Leben. Ich will Menschen gewinnen für Jesus Christus. Und du kannst mir es glauben oder nicht, die Leute sind offen. Sie sind vielleicht im Moment ein bisschen vorsichtiger, aber das macht mich interessanter, also zum interessanten Gesprächspartner. Weil die haben wahrscheinlich noch nie einen Missionar getroffen, der so aussieht wie ich, der so redet wie ich. Und dann wollen sie es wissen. Wag dich raus. Wag dich raus auf eine gute, sympathische Art und Weise. Ich meine nicht, dass jetzt im Hauskreis unbedingt das Fenster oder im Powerteam das Fenster möglichst weit ausreißt, wenn du Lobpreis ist und die Leute so darauf aufmerksam machst, dass du auch noch religiös bist. Es geht nicht um das. Es geht um ein Gespräch. Es geht nicht um eine einseitige Botschaft, die du aussendest, ich bin dann so und so. Sondern es geht um eine Einladung. Wenn immer du etwas sagst, ist es eine Einladung, wo ein Feedback zurückkommen muss. Und achte darauf, dass der positiv ist, dass er lustig ist, dass er charmant ist, sympathisch. Weil wenn sie selbst den Gott ablehnen, werden sie dich als Person empfangen. Weil, ich kann auch ehrlich sagen, schräge Typen sind sympathisch. Damit sage ich nicht, dass du schräg bist. Aber ich sage, es mag einiges vertragen. Es mag einiges vertragen. Und da rede ich wirklich nicht von einem radikalen Selbstoffenbarungstrieb, dass jeder weiss, ich bin Christ und ich finde das und das nicht gut. Sondern es geht darum, dass du eine Person bist, die einen interessanten Gesprächspartner bietet. Ist. Dass du Menschen in ein Gespräch verwickelt tust. Und dann merkst du es plötzlich, dann kommen sie immer wieder. Ich habe so einen Nachbar, der ist der Hammer. Macht sich immer lustig über mich, weil ich am Arbeiten bin. Aber ich weiss es ganz genau, tief rein, hat er eine Frage auf der Zunge und hat sie noch nicht rauswürgen können. Er läuft immer vorbei, macht seine Sprüche. Und der Tag, der Moment wird kommen, wo wir ein tiefes Gespräch haben. Und es ist aufbauen auf viele, viele kleine, positive, sympathische Begegnungen. Ja. Das ist etwas, was wir alle machen können, was du kannst machen nächste Woche. Nimm dir Menschen vor, fokussiert. Das ist ein ganzer Lebensstil, den ich euch hier präsentiere. Darum ist es eigentlich nicht so, dass du dir nur eins musst rauspicken, sondern im Grunde genommen solltest du gerade den ganzen Sack einkaufen. Und sagen, so will ich sein. So will ich sein. Ich will jemand sein, der viel redet und gerne redet. Gehen mal Leute, irgendwie, oder mit Ausländern, ist der Hammer. Wenn du mit Ausländern ein Gespräch anfängst, sie fühlen sich nämlich meistens abgelehnt, schon nur durch unsere Art. Weil wir eben nicht so kommunikativ sind, fühlen sie sich im Grundsatz schon abgelehnt. Und dann gibt es die, die so in der Ablehnung sind, dass wenn du etwas Netz zu ihnen sagst, dann meinen sie, jetzt hättest du es angegriffen, weil sie noch nie etwas Netz gehört haben. Oder? Aber wenn du dann weitergehst, in deiner Freundlichkeit, dann siehst du, wie sich die Herzen öffnen. Sehr cool. Nächster Punkt, letzter Punkt. Es geht da um die Lydia, oder? Die Purpurhändlerin, die offen gewesen ist. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass Gott selber deine Ressourcen ist. Wenn du in dem Auftrag hineinläufst, dann stellt sich Gott auf deine Seite. Und es passieren Wunder. Es passieren Momente, die einfach göttlich sind. Es ist einfach, du verstärkt mit Gott. Wenn du der Mensch bist, der fokussiert unterwegs ist, wo das Evangelium den Menschen erzählt, was aus dem Glauben steht, dann ist Gott mit dir unterwegs. Dann kann es sein, dass du plötzlich für einen Kranken beten kannst. Dann kann es sein, dass du plötzlich die Frage musst beantworten, was muss ich machen, dass ich Jesus kennenlernen kann. Die Lydia, die ist so offen gewesen, weil sie eben suchend war schon vorher und sich zum Judentum konvertiert hat, und das hat sie zum Ausdruck gebracht, dass sie sagt, wenn du Paulus jetzt glaubst, wenn du glaubst, dass ich an deinen Gott glaube, an Jesus, dann musst du zu mir kommen und bei mir wohnen. Was ist das für eine Leidenschaft, liebe Leute? Hä? Wenn du glaubst, dass ich mich jetzt bekehrt habe und getauft habe, und das echt war, dann musst du Paulus zu mir heimkommen, meiner ganzen Familie das erzählen. Und das ist ganz ein starker Punkt. Für Menschen zu Jesus Christus, stell die Leute in deinem Umfeld vor die Entscheidung. In einer positiven Art und Weise. Und frag die Leute, möchtest du Jesus Christus in dein Leben einladen? Und das ist meine Frage. Wann hast du das letzte Mal jemanden dazu eingeladen, sein Leben Jesus zu geben? Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt als Church stehen. An dem Punkt. Dass wir den Mut haben, aufgrund von unserem Lebensstil, den wir haben, konkret Leute ins Reich Gottes einzuladen. Mach's! Es ist nicht die blödste Frage, die du je gestellt hast in deinem Leben. Möchtest du Jesus Christus als deinen Erlöser aufnehmen? Der Letzte, den ich gefragt habe, hat gesagt, nein, so, mit so einem Blutopfer habe ich gar nichts zu tun. Ich kann nur sagen, das ist mir 3 Tage nachgegangen, die Antwort. Und der hat wahrscheinlich noch nie so viel Gebet empfangen, wie wegen dieser blöden Antwort. Weil mich das so getüpft hat. Aber ich habe ihn gefragt, möchtest du Jesus Christus in dein Leben aufnehmen? Er konnte Ja sagen oder er konnte Nein sagen. Und der Paulus hat Menschen eingeladen. Darum war er erfolgreich gewesen. Und er hat nicht bei den Einzelpersonen aufgehört, sondern wenn sich ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt hat, hat er gefragt, hast du Geschwisterte, hast du eine Mutter, hast du einen Vater, hast du Verwandte in dieser Stadt? Ich möchte ihnen das Evangelium bringen. Versteht ihr, wenn jemand zum Glauben kommt, dann sind die Eltern und Schwestern und Brüder besorgt. Ja, ist es jetzt eine Sekte? Was ist es jetzt? Dann geht es nicht darum, dass man die eine Seele da an Land zieht und abschirmt und... Gar nicht. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann fragst du als nächstes, hast du noch Geschwisterte? Darf ich auch zu deinen Eltern heimkommen? Darf ich das Evangelium deinem Onkel erzählen? Ich war letztens bei der Mutter von Dardan, Freund von mir, der zum Glauben gekommen ist, von Kosovo. Hammer. Sie sind ein Haus am Bau, ich bin in Aargau gefahren, habe seine Mutter kennengelernt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dankbar war, dass sie weiss, mit wem sein Sohn zu tun hat? Das ist mir fast um den Hals gefallen. Und ich habe gemerkt, ihr Herz ist offen. Sie hat keine Entscheidung getroffen, weil ich abgemacht habe, dass ich sie jetzt nicht gerade bekehre. Beim ersten Mal. Aber ich bin in die Familie reingekommen. Und der Glaube hat ein Gesicht bekommen. Halleluja. Seht ihr, was das für eine Vorwärtsstrategie dahinter ist? Ich möchte euch noch mal ganz kurz die Punkte aufsagen. Das Erste ist, dass der Paulus fokussiert ist und auch du sollst fokussiert sein. Wenn du aus dieser Homebase rausläufst, sollte dein Schrei sein, Herr, wem kann ich das Leben bringen? Wenn du morgen aufstehst, Montagmorgen, Herr, wem? Wem kann ich das Leben bringen? Der zweite Punkt ist, mach dir ein klares Bild von deiner Situation, wo du drin stehst. Lern Menschen kennen. Lern ihre Geschichte kennen, lern ihre Bedürfnisse, ihre Hintergründe kennen, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Ängste und ihre Freude. Damit du im richtigen Moment kannst reagieren. Lass dir auch von Gott prophetische Eindrücke geben, dass du vielleicht auch mal jemanden kannst überraschen mit einem Wort, das du gar nicht hättest können wissen. Das ist immer ein guter Türöffner. Drittens, gang zu den Menschen, die offen sind. Entwickle die Fähigkeit, herauszufinden, wer geistlich offen ist, weil es ist kein Zufall, dass die einen immer gute Gespräche haben und die anderen immer abblitzen. Der Paulus ist zu den Menschen gegangen, die offen sind. Find auch du die Personen raus in deinem Umfeld, die jetzt am Montagmorgen offen sind für das Evangelium. Und die gibt's. Nächster Punkt ist, dass du mit den Menschen anfängst zu reden. Sei kommunikativ, red mit den Menschen in deinem Umfeld. Such dir einen Gesprächspartner, wo immer du bist. Auf eine sympathische Art und Weise verwickelt Menschen in ein interessantes Gespräch, gib von dir Sachen preis und heb echtes Interesse an der Situation vom anderen. Und letzter Punkt, führ Menschen zu Jesus Christus. Führ Menschen zu Jesus Christus. Halleluja. Führ sie über die Linie. Führ sie zum Vater in die Arme. Und hinter dir steht ein ganzes Volk von Seelen, wo Gott dir anvertraut hat. Halleluja. Ich habe ja masslos überzogen. Aber das macht nichts, weil ich heute Morgen auch masslos verschlafen. Also bin ich eigentlich mit allem ein bisschen spät dran heute. Aber der Herr kann es gleich brauchen. Und ich würde jetzt da gerne ein Gebet sprechen. Für alle, die das betrifft. Und obwohl wir zeitlich ein bisschen vorgeschritten sind, würde ich euch nachher noch einen Vorschlag machen. Wirklich einen Vorschlag. Etwas, was noch nicht zu Ende gedacht ist, aber für uns vielleicht der nächste Schritt könnte sein als Church. Darf ich noch mal die Folie haben? Mit dieser Frage. Letzte Folie. Mit dieser Frage, wann hast du das letzte Mal jemanden vor die Entscheidung gestellt oder die Möglichkeit gegeben, Jesus Christus einzuladen? Halleluja. Und wenn ich euch anschaue, sehe ich einfach eine Masse von Menschen, die die Fähigkeit hat, zu Jünger machen. Ich sehe einfach Leute, wo Gott sich hinter euch stellt und euch trotz Ängsten und Schwachheiten mächtig wird brauchen. Auch der Paulus hat zitterige Knie gehabt, könnt ihr nachlesen. Ich glaube, wenn einer gar nie mehr Schwäche hat, dann ist er nicht mehr geeignet. Aber Gott sieht dich als jemand, der sich jetzt entscheiden kann. Ja, ich will ein Volk haben. Ich will selber geistliche Vater, geistliche Mutter werden. Weil die Menschen sich um mich herum für Jesus Christus anfangen zu entscheiden. Wer will das? Ich schaue nicht, aber die das wollen, können die Hände in die Luft strecken. Und ich werde für euch beten, dass es übernatürlicherweise einen Schritt weiter geht. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Paulus. Danke, Jesus Christus, für die Strategie, die du uns gegeben hast. Dass du uns nämlich ausgerüstet hast mit aller Kraft und dass du mit uns bist bis an den hintersten Winkel von dieser Welt. Vater, ich bitte dich für alle, die sich jetzt noch sehen, das Leben weiterzugeben. Schenk du ihnen ein Geschenk von Neugeburten. Schenk du jedem Einzelnen ein Geschenk von einem Bekehrten. Schenk du jedem Einzelnen ein Geschenk von einer Entscheidung für Jesus Christus fürs Leben. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt wirkst. Halleluja. Du schenkst Fokussiertheit. Wir können das selber uns nicht eintrichtern. Aber du machst es. Du gibst uns den Blick für wer offen ist. Du gibst uns den Mut zum Gespräch anfangen. Und du gibst uns die Kraft im Heiligen Geist, Menschen mit dir bekannt zu machen. Halleluja. Ich segne dich im Namen Jesus Christus, du wirst reich Frucht bringen. Du wirst reich Frucht bringen und du wirst Menschen zu Jesus führen, ohne Ende. Halleluja. Amen. Amen. Ja, also, eben nochmal eine Entschuldigung, für, wenn es zu lang ist. Aber ich habe noch etwas zu sagen. Und bei der Band natürlich. Ihr könnt euch mit der Night of Proclamation ein bisschen vertrösten vielleicht. Ganze Nacht lang Worship. Nein, ihr seht. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich habe es jetzt abgelegt. Ja, wenn ich die Geschichte von unserer Church anschaue, dann nachher haben wir verschiedene Stationen durchlaufen, wo wahrscheinlich viele Christen durchlaufen sind und viele Churches. Es hat eine Zeit gegeben, da hat der Auftrag von Jesus Christus für viele einfach Druck bedeutet. Was? Ich muss jemanden? Ich muss, bin doch kein Schuhverkäufer, der einen alten Schuh will verkaufen. Ich muss. Hat Druck bewirkt und die Leute haben sich zurückgezogen. Wir haben das gemerkt als Leitung. Wir sind selber, haben versucht, ein Vorbild zu sein, haben versucht, mit vielen von euch zusammen einfach einen Weg zu bahnen und aufzuzeigen. Nein, es macht Spass. Es ist toll, Leben vermitteln. Es ist der Hammer, Menschen zu Jesus führen und es funktioniert. Wir haben angefangen, über den Auftrag zu reden, etwa vor 3 Jahren. Für viele ist der Auftrag, den Jesus Christus gegeben macht zu Jünger, ist gewesen wie einfach eine Wunde. Eine riesen Wunde. Wo du möglichst ausgewichen bist. Und jedes Mal, wenn irgendjemand gesagt hat, könnte mir nicht wieder mal jemandem von Jesus erzählen, bist du innerlich zusammengezuckt, weil es hat wehtun. Weil du vielleicht auch gewisse Misserfolge geprägt worden bist. Wir haben über das geredet und Gott hat das geheilt. Und dann haben wir angefangen darüber zu reden, dass wir wirklich einfach Zeugen sein wollen, dass wir von Jesus Christus bezeugen wollen. Und das ist einfach, das passiert, liebe Leute. Ich weiss es von euch. Ich weiss es. Ich weiss es. Ich weiss, wie viele Leute sogar Strassenevangelisation praktizieren. Einfach, weil ihr Herz so voll ist. Ich weiss, wie viele Leute in ihrem Umfeld anfangen, Jesus Christus zu bezeugen. Oder vom Exi vorher, wie wir gehört haben, von seiner Baustelle. Und es ist wahr, hat es am Mittwoch schon erzählt. Es ist absolut begeisternd, wie er gesagt hat, als ich angekommen bin, war Untreue das grosse Thema gewesen. Das hat er jetzt heute gar nicht erzählt. Aber jetzt will jeder treu sein. Und dann hat er gesagt, schau, es ist wirklich für mich beängstigend, ich bin zum Meinungsmacher geworden. Und er ist, obwohl er unser Sunnyboy ist, eher ein bisschen zurückhaltend. Und plötzlich, wenn du dann plötzlich mit aufs Gaspedal drückst, noch heulen hinter die 500 PS auf, dann verschrickst du. Das ist ihm passiert an der Arbeitsstelle. Weil er Zeugnis gegeben hat, weil er die Aufmerksamkeit gehabt hat vor dem Menschen, das ist der Hammer. Das ist passiert. Jetzt kommt der nächste Schritt. Gott möchte, dass wir den Mut haben, Menschen einzuladen, ein Leben mit Gott anzufangen. Ich sage das jetzt nochmal. Gott möchte, dass wir den Mut haben, individuell Menschen dazu einzuladen, das Leben mit Gott anzufangen. Dass wir sie auch in die Church integrieren können. Dass sie das geistliches Zuhause haben. Dass sie Geschwister haben, Freunde. Dass sie neben dir dürfen sitzen, hückeln, in der Anbetung. Aufstehen, Gott anbeten, Predigt hören. Dass sie im Power-Team sind und dass du zu ihnen heim kannst und kannst sehen, wie sie im Glauben wachsen. Das ist der nächste Schritt, wo Gott möchte mit der Church gehen. Es war ein langer Weg, aber jetzt ist es so weit. Und darum habe ich euch auch heute Morgen eigentlich die Strategie eingeschrieben, um zu zeigen, es ist möglich. Und du musst gar nichts dazu beitragen in dem Sinn, weil du bist schon da und dein Herz ist offen. Und ich glaube, Gott hat dir schon etwas ins Herz hineingelegt, wie du kannst ein Teil der Lösung sein. Wir wollen hier aber ein Angebot machen. Wir haben den Werner Nachtigall da gehabt mit Summer to Go. Und wir spüren, dass einfach so viele Menschen hungrig sind. Und wir haben uns überlegt, wie wäre es, wenn wir analog zum Intensiv-Gebetstraining, das Susi Wespi anbietet, würden etwas machen, wo wir nennen, Evangelisationsteam oder intensives Evangelisationstraining. Den Namen weiss ich nicht. Aber was es würde beinhalten, ist, ich möchte alle Leute ansprechen, die sagen, hey, ich möchte mich, sagen wir mal, ab Anfang September, für 3 Monate, für den Lebensstil verpflichten. Ich möchte mich ganz, ganz speziell dem einen Ziel hingehen und genau das, was wir heute gehört haben, umsetzen, in meinem Umfeld. Und ich möchte mit anderen jungen Christen und älteren Christen unterwegs sein, die auch die Sehnsucht haben, Menschen zu Jesus zu führen. Und ich möchte in einem Austausch da und in einer Motivation hinein. Und ich kann mir das vorstellen, dass wir vielleicht eine Handvoll Leute sind und dass wir auch Strassenevangelisation würden praktizieren, dass wir auch so unseren Mut würden verstärken, weil es hat immer Leute auf der Strasse offen sind und so Kommunikation würden schulen. Aber es wäre grundsätzlich eine Zeit, die prägt ist von Praxis, Ermutigung und Motivation. Und wir würden uns auch als die Gruppe Gedanken machen, wie können wir der ganzen Church dienen in dem Sinne, dass das Feuer auf jeden kann überschwappen. Und wenn dich das anspricht, kannst du mir einfach mal ein E-Mail schicken. Habe ich jetzt leider da nicht aufgeschrieben. hj@citychurch und wir werden das im Leitungsteam besprechen, ob das dran ist, wie das könnte aussehen und dann könnten wir nämlich so etwas informell einfädeln und ich glaube, es wäre eine Art Spurgruppe für die ganze Church, die uns helfen würde, mal schauen, es ist möglich, Gott will Frucht schenken.
Ich baue nicht auf Sensen und stütze mich auf dich, denn du bist Herr und König und meinst nur gut mit mir. Du bist ewig der